Ich weiß nicht, ob ihr das gespürt habt, aber heute Morgen ist ein besonderer Fluss da und eine besondere Salbung. Und ich spüre so die ganze Zeit, wie der Herr mir sagt, dass wir Söhne und Töchter des Allerhöchsten sind. Mach dir das heute Morgen mal bewusst. Schließ mal deine Augen für ein paar Sekunden. Bleib in diesem Fluss, in diesem Anbetungsfluss. Der Herr hat ja uns gerade gesagt, er will mehr von uns im Lobpreis. Mehr von dir, mehr von deinem Herzen. Und ich glaube, er sehnt sich total nach dir. Lass mal alles los jetzt, was Alltag ist, was dich ablenkt, was dich beschäftigt, was deine Gedanken gefangen halten will, was dich wegziehen will vom Herrn. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass wir Söhne und Töchter des Allerhöchsten sind. Dass wir das nie vergessen, dass wir es nie vergessen. Und ich möchte mal heute Morgen mit euch beten. Ich bete euch vor, ihr betet nach. Seid ihr dabei? Vater, ich danke dir, dass ich ein Sohn und eine Tochter des Allerhöchsten bin. Keine Waffe, die geschmiedet ist, wird's gelingen. Ich bin reich gemacht zu jedem guten Werk. Der Vater ist für mich, wer kann wider mich sein? Der Geist der Wahrheit lebt in mir. Der Vater liebt mich. Und ich liebe den Vater. Der Heilige Geist lebt in mir. Er offenbart mir das Wort. Er offenbart mir den Sohn. Und er offenbart mir den Vater. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Herz. Durch den Heiligen Geist. Ich nehme jeden Gedanken gefangen und den Gehorsam des Christus. Und alles, was sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes. Ich trage die Waffenrüstung Gottes und bin nur unter dem Joch des Christus. Sein Joch ist sanft und leicht. Und alles, was schwer und hart ist, geht jetzt weg. Ich binde jede Lüge Satans. Stehe auf gegen die Mächte der Finsternis, weil mir Macht gegeben ist gegen alle Macht des Feindes und nichts wird mir schaden. Halleluja. Amen. Amen. Manchmal ist wichtig, dass ihr das selber proklamiert, dass ihr das, auch wenn das nochmal anhört, ist aufgenommen, dass ihr das mitbetet, dass ihr das proklamiert. Manchmal bleibst du an einer Stelle hängen und du spürst, wow, da ist meine Baustelle. Und da musst du dann weiterarbeiten. Amen. Leute, uns geht so gut, es ist unfassbar. Manchmal begreife ich nicht, wie gut es uns geht. Ist das wahr? Wir haben keine Angst vor den Dingen der Vergangenheit, keine Angst vor den Dingen der Gegenwart, keine Angst vor den Dingen der Zukunft. Wisst ihr, was mir heute Morgen so während dem Lobpreis bewusst geworden ist? Ich war noch nie in meinem Leben so frei von Lüge wie heute Morgen. Amen. Nächste Woche bin ich noch freier. Weil das Wort Gottes permanent reinigt, wäscht, sauber macht. Stimmt's? Denk mal zurück. Je mehr ich vom Wort Gottes weiß, desto mehr ich den Vater und die himmlischen Dinge verstehe, gehen die Lügen aus meinem Leben. Lüge haben Macht. Lüge ist Antiglauben und Lüge hat Macht. Und ich glaube, wir selber sind unser größter Prediger, oder? Wir sind derjenige, der in unserem Leben den Glauben baut. Das, was wir sprechen, das ist wichtig, oder? Und deswegen glaube ich, haben wir Vollmacht. Und Gott hat uns nicht Vollmacht gegeben im Fünfjährigen mit einer Kalaschnikow, sondern Gott weiß, wir müssen lernen, damit umzugehen. Und auf dem Weg sind wir. Amen. Ja, Vanessa predigt jetzt gleich und ich glaube, das ist wieder der Hammer, was sie kriegt. Sie kriegt ganz oft parallele Dinge, wo ich staune, weil wir nicht darüber geredet haben. Und dann sagte sie mir auch vor 2 Wochen, oder der Nico, wo ich über das Joch gepredigt habe, das hat doch Vanessa schon mal gepredigt. Und es stimmt tatsächlich, genau vor 3 Jahren hat Vanessa über das Joch gepredigt. Sie hatte dort dieselben Offenbarungen wie ich. Irgendwie, keine Ahnung, habe ich mich nicht mehr dran erinnert, aber ich weiß, dass Gott gut ist und dass Gott nichts vergisst und dass Gott sich dran erinnert. Und dann ist es egal, ob ich das predige, Vanessa oder irgendjemand sonst. Es geht nicht um den Lautsprecher, es geht um die. Halleluja. Macht es frei. Ich bin so froh, dass wir frei sind von jeglicher Anschauung von Menschen oder Verherrlichen von Menschen. Wie oft habe ich früher Plakate gelesen, wo drauf stand, der große Prediger so und so kommt und dann ist die Bude voll. Wenn sowas die Motivation ist, ist sowieso komplett verkehrt. Da kommt nichts Gescheites bei raus. Die Motivation muss sein, Christus ist da. Amen. Vanessa, komm. Christus ist da. Amen. Wir wollen von Jesus hören. Halleluja. Vanessa.
Ach, da ist es schon. Immer wenn ich predige, denke ich mir, heute ziehe ich ein Kleid an, aber das ist total blöd, weil ich dann mein Mikrofon nirgends hin tun kann. Aber der Pastor hat immer Harley Davidson auf dem Shirt. Ich habe es heute auf meiner Tasche hier. Ich bin vorbereitet. Tada, jetzt kann ich predigen. Herr, ich danke dir, dass du meinen Mund füllst, dass du die Musik bist, die durch mich spricht. Ich danke dir, dass du einfach mich komplett übernimmst, dass alles, was aus meinem Mund kommt, nur und durch von dir ist, Herr. Ich danke dir für all deine Offenbarungen, dass du jedem Einzelnen diese Offenbarungen schenkst, dass du dich in jedem Einzelnen offenbarst und dich zeigst, dass jeder Klick-Klick-Klick-Momente hat, in denen er denkt, wow, wie krass ist dein Wort, Herr. Und ich danke dir, dass sich jeder konzentrieren kann, dass keiner einschläft, dass jeder dabei bleiben kann und dass jeder einfach in Leichtigkeit zuhören kann. Und ich nehme alle Müdigkeit und schmeiße sie hier raus. Jeden Geist der Müdigkeit, jeden Geist der Trägheit, jeden Geist der Traurigkeit, jeden Geist, der uns so schläfrig macht und vor allem dieses Wetter, das ist scheißegal, Entschuldigung für das Wort, ob es regnet, es ist völlig egal, denn du strahlst trotzdem, Herr. Dafür danke ich dir, Herr. Manchmal sind wir ja doch ziemlich abhängig vom Wetter und ich habe heute Morgen einige Gesichter beobachtet, die bei dem Wetter so richtig träge hier reingelaufen sind. Und ich denke mir, ja okay, die Haare werden nass, ich renne schnell rein, ist okay. Und ich habe so ein kleines Kinderlied in meinem Kopf, immer wenn es regnet. Und es geht so, es regnet, es regnet, es regnet seinen Lauf. Und wenn es genug geregnet hat, dann hört es wieder auf. Und das ist so eine Weisheit, weil es muss regnen, es ist okay, dass es regnet. Und auch wenn es noch so trüb ist und uns müde macht, wir dürfen uns davon nicht beeinflussen lassen. Es ist gutes Wetter, egal wie es draußen ist. Es gibt kein falsches Wetter, es gibt nur falsche Kleidung. So viel dazu. Und heute Morgen, bevor ich noch in die Predigt gehe, hatte ich auf dem Weg hierher in einem Lobpreislied so einen Moment, wo Gott mir was gezeigt hat, das wollte ich einfach mit euch teilen. Und zwar in dem Lied haben sie gesungen, "You turn what the enemy meant for evil and you turn it for good." Oder took. Das heißt auf Deutsch, du hast alles, was der Teufel benutzt hat, um dir zu schaden, um mir zu schaden, hast du Gott genutzt und hast es zum Guten gewendet. Vergangenheitsform, er hat es zum Guten gewendet. Und dann war es wie wenn Gott zu mir sagt, geh mal alle Möglichkeiten durch. Sagen wir mal, der Teufel will dir schaden. Was passiert? Gott verändert es zum Guten. Wenn es dir gut geht und Gott dich segnet, was ist? Dir geht's gut. Wenn der Teufel also versucht, dich anzugreifen, muss er doch dir alles wieder zurückerstatten. Er muss alles, was er dir antut, wieder verändert Gott zum Guten. Es muss. Es ist Gottes Versprechen und wir wissen, er hält seine Versprechen. Das heißt, selbst wenn der Feind dich angreift, dich anfechtet oder du heftige Dinge erlebst, es ist gut, weil es wird besser danach. Und es wird so viel besser, als wenn es nie passiert wäre. Es heißt eigentlich, egal was passiert, alles dient uns zum Besten. Und was ist das bitte für ein Geschenk, für ein Privileg? Wie entspannt könnten wir eigentlich sein? Ich weiß, das sind wir nicht immer, da bin ich genauso. Man meckert so leicht, man meckert so schnell. Aber ich habe gespürt, wie Gott so sagt, hey, meine Kinder, seid entspannt. Egal was passiert, ich hab's in der Hand. Als ich vor ein paar Monaten angefangen habe mit den Sprüchen zu lesen und ihr mir dann erzählt habt, dass ihr donnerstags auch die Sprüche durchmacht, habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. Ein Geist, ich wusste nicht, dass ihr das donnerstags jetzt macht, aber ein Geist, es ist so gigantisch. Und auch wenn ihr donnerstags vielleicht dabei seid und ihr diese Verse jetzt vielleicht schon gelesen habt, ich hoffe, dass trotzdem was Neues für euch dabei ist. Und wenn ihr es alles schon mal genau so verstanden habt, dann doch nur, um euer Gedächtnis aufzufrischen. Also, egal wie, ich hoffe, dass es euch zum Besten dient. Was ich an den Sprüchen total gigantisch finde, ist, sie sind ja von Salomo. Also der Großteil des Buches ist von Salomo geschrieben. Und Ich finde es so bemerkenswert, dass er von Gott gefragt wurde, hey, was wünschst du dir? Und alles, was er sagte, war, er möchte ein weißes, gehorsames Herz. Er hätte sich so viel wünschen können, aber er wollte ein weißes, gehorsames Herz. Und ich bin ihm unfassbar dankbar, dass er dieses weiße Herz sich gewünscht hat, damit wir diese Sprüche jetzt lesen dürfen. Damit wir diese Sprüche nehmen können und uns jedes einzelne Ding, jedes Puzzlestück zusammensetzen können und in unser Leben setzen können. Das ist so gigantisch, was da alles steht. Und wie poetisch er ist. Ihr werdet es allein schon in diesen Versen sehen, wie viel poetische, literarische Kunst in diesen Versen steckt. Ich will heute gar nicht so kompliziert gehen wie sonst manchmal. Wir bleiben heute einfach beim Wort. Aber es ist total interessant, dass er eigentlich schreibt wie Gedichte, dass er ganz viele Gleichnisse drin hat, dass er ganz viele provokante Fragen drin hat, viele Verspaare, Antithesen, Vergleiche und vor allem Personifikationen. Da schauen wir uns gleich mal welche an. Aber es ist total interessant, wie viel hinter diesen Versen steckt. Und ich bin so dankbar für die Sprüche, weil die einfach uns so viel Ratschläge und Weisheit geben für den ganzen Alltag. Und deswegen gehen wir gleich mal rein in Sprüche 1, direkt ab Vers 1. Ich lese das meiste aus der Neues Leben, aber mir gefällt die Schlachter auch sehr gut. Deswegen sehen wir hier die Schlachter. Und ich hoffe, es verwirrt euch nicht zu sehr, wenn ich das immer mal wieder mal da, mal von der Schlachter, mal von der Neues Leben vorlese. Dies sind die Sprüche Salomos, des Sohnes Davids, des Königs von Israel. Wir wissen ja schon, dass David schon sehr, sehr weise war, aber Salomo toppte das Ganze noch um Welten, weil er sich dieses weise Herz gewünscht hat. Er war bestimmt kein besonderer Mensch und kein perfekter Mensch, aber was er sich gewünscht hat, war ein richtiger Wunsch, es war ein weiser Wunsch, er wollte noch mehr weise sein. Und er hat eins verstanden, er wusste, egal wie weise ich bin, Gott ist noch viel, viel weiser und es gibt niemals den Endstadium, das Endziel an Weisheit. Das werden wir auch gleich lesen. Es gibt niemals den Punkt, wo man sagen kann, jetzt bin ich weise genug. Es gibt niemals den Punkt, wo man sagen kann, jetzt weiß ich alles. Und das in allen Bereichen. Selbst wenn du noch so viele Doktortitel hast, du wirst auch in diesem Themengebiet niemals alles wissen. Niemals, es geht nicht. Das Wissen ist unendlich. Und dein Wissen ist begrenzt. Und es ist gut so. Und es ist verdammt gut so, dass Gott es so gemacht hat, dass kein Mensch sagen kann, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, ich weiß alles. Und selbst wenn du in einem Themengebiet noch so schlau bist, es gibt so viele andere, wo du niemals so viel weißt. Und ich finde es gigantisch. Und wie oft man sich Gedanken macht, ah, der und der Beruf ist ja eigentlich voll komplex und was die alles wissen müssen und krass, wie kompliziert und wie weise müssen die sein, um das zu machen. Und das denke ich mir in so ganz vielen Berufen, die wir so ganz primitiv anschauen. Ach, ist ja nur ein Friseur oder was auch immer. Und dann müssen die so viel kennen und so viel wissen über Farben, über Haut, über Haare, über jedes Detail. Und trotzdem gibt's niemand, der sagt, ich weiß alles. Vielleicht behauptet er das, aber es stimmt nicht. Und auch Salomo, obwohl er die Weisheit von Gott bekommen hat, hat niemals gesagt, so, jetzt habe ich alle Weisheit. Er schreibt dann im zweiten Vers, durch die Sprüche, also durch dieses Buch in der Bibel, soll der Mensch Weisheit und Selbstbeherrschung lernen, um gute Ratschläge verstehen zu können. In der Schlachter steht, sie sollen dazu dienen, dass man Weisheit und Unterweisung erkenne und verständige Reden verstehe. Die Sprüche sollen einen auf jeden Fall segnen, egal wie streng manche Verse sind, egal wie hart manche Verse sind. Und da sind manche Verse dabei, da denkst du dir, huiuiui, alter Schwede. Aber ich liebe es, dass Salomo genau das gemacht hat, weil er gehorsam war. Er hat das alles aufgeschrieben, was er in der Weisheit Gottes bekommen hat. Er hat nicht gesagt, boah, das ist zu hart für die Menschen oder das wird die abschrecken oder das ist zu streng. Nee, er hat gesagt, das ist die Weisheit Gottes und die schreibe ich auf und das finde ich toll. Und trotzdem, egal wie streng es ist, es soll uns segnen. Es soll uns helfen. Die Sprüche sollen dazu dienen, dass der Mensch Weisheit und Selbstbeherrschung lernt. Hier steht nicht, dass nur die Blöden die Weisheit bekommen sollen, sondern jeder Mensch soll Weisheit bekommen durch die Sprüche. Da steht auch nicht nur die neugeborenen Christen, natürlich ist es Altes Testament, müssen wir natürlich auch bedenken, aber da steht auch nicht, neugeborener Babychrist soll Weisheit erlernen. Nein, der Mensch, also jeder Mensch, soll Weisheit und Selbstbeherrschung bekommen. Die Sprüche sind dafür da, um dir zu helfen. Und ich find's toll, dass er das von vornherein sagt. Weil sonst würde man wahrscheinlich das lesen und denken, boah, der Salomo, der hat sie nimmer alle. Was fällt dem ein, mir das zu schreiben? Weil die Briefe sind ja an mich, an dich, an mich, an jeden von uns. Aber er sagt, das soll dich segnen, das soll dir helfen. Vers 3. Sie helfen dabei, Zurechtweisung anzunehmen und sie einsichtig im Leben umzusetzen und zu tun, was gerecht, recht und aufrichtig ist. In Sprüche steht, dass man Unterweisung empfange, die einsichtig macht, Gerechtigkeit, Recht und Aufrichtigkeit. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Zurechtweisung nie ein schöner Punkt in unserem Leben ist. Es ist niemals leicht, zurechtgewiesen zu werden. Es ist nicht leicht, mit Zurechtweisung klarzukommen. Wenn die Zurechtweisung in der Liebe geschieht, dann ist die Zurechtweisung ein Akt der Liebe. Dann ist die Zurechtweisung, um dich zu schützen. Wenn du deinem Kind sagst, wenn die Ampel rot ist, bleib stehen, dann sagst du es ja, weil du dein Kind liebst und weil du nicht willst, dass das Kind rot über die Ampel rennt und dann überfahren wird. Ist ja völlig logisch. Aber für das Kind denkt sich das Kind, oh, ich will aber. Und es gibt so viele Regeln, die wirken streng, die wirken böse, aber es ist aus purer Liebe. Und auch wenn wir vielleicht manche Geschwister zurechtweisen und sagen, puh, das war jetzt zu viel, dann ja aus Liebe. Vielleicht zum Beispiel aus Liebe, weil du weißt, hey, ich kann vielleicht mit dieser Art und Weise umgehen, aber es gibt bestimmt Menschen, die mit dieser Art nicht umgehen können. Wenn ich in Liebe, in Weisheit und im Heiligen Geist die Person zurechtweise, dann nur, um dieser Person zu helfen. Und die Sprüche sollen uns helfen, überhaupt mit Zurechtweisung klarzukommen. Und das Gigantische, was hier noch steht, ist, die Zurechtweisung anzunehmen, ist ja natürlich der erste Schritt, zu sagen, okay, vielleicht ist da was dran. Und sie einsichtig im Leben umzusetzen. Nur hören und verstehen reicht nicht. Wir müssen in unserem Leben immer an den Punkt kommen, wo wir sagen, ja, okay, ich sehe es ein, aber ich muss jetzt auch was tun dafür. Ich muss handeln, ich muss aktiv werden, ich darf nicht mehr der Babychrist sein, ich muss aktiv sein. Vers 4. Die Sprüche machen die Unerfahrenen klüger und schenken dem, der noch jung ist, Erkenntnis und Besonnenheit. Schlachter sagt, damit den Unverständigen Klugheit verliehen werde, den jungen Männern Erkenntnis und Besonnenheit. Ich finde es so toll, die Unerfahrenen. Da denkt jeder erstmal so, jeder, der schon länger Christ ist, ach ja, trifft mich nicht. Ich bin nicht unerfahren. Ich bin nicht gemeint. Wenn da irgendwas Fieses und Strenges steht, ach, ich bin da raus. Ich muss gar nicht um 10 ins Bett, das müssen die kleinen Kinder. Das trifft mich nicht. Aber es betrifft jeden von uns, denn wir sind alle irgendwo die Unerfahrenen. Und ich finde es toll, dass Salomo schreibt, die Unerfahrenen sollen klüger werden. Wenn wir jetzt also wissen, dass jeder, der Unerfahrene ist, keiner da ist, der super erfahren ist und alles weiß, nicht mal er, obwohl er so viel Weisheit hatte, dann betrifft das jeden von uns. Und dann gibt's kein Limit. Das heißt, jedes Mal, wenn wir weise werden, können wir noch weiser werden und es soll unser Ziel sein, noch weiser zu werden. Und ich find's toll, dass selbst wenn wir merken, und ich glaube, das ist gut, dass wir es merken, dass wir einen Mangel haben, dann bekommen wir noch dazu. Also wenn wir es uns eingestehen und sagen, okay, ich brauche noch mehr Weisheit und das ist ein guter Prozess und es dauert manchmal, aber dann bekommen wir noch dazu. Dann sagt Gott nicht, ja, du bist nicht weise genug und Pech, sondern er sagt, weißt du was, du bekommst noch mehr Weisheit dazu. Und was ich auch so schön finde, was mir aufgefallen ist, da steht, schenken dem, der noch jung ist, Erkenntnis und Besonnenheit. Das betrifft nicht nur mich, weil ich vielleicht, oder ein Sammy, weil wir die Jüngsten hier sind, sondern die Bibel sagt ja, werdet wie die Kinder. Wir sollen also jung und frisch und erquickt sein wie Kinder. Und wenn ein junges Kind erkennt, ich brauche noch mehr Weisheit, dann ist es gut. Das heißt, es ist erstmal gut, wieder wie Kinder zu werden. Und ein Kind braucht Weisheit. Das heißt, egal wie weise du bist, erkenne, dass du noch mehr Weisheit brauchst. Und wer kann sie dir geben? Nur der Heilige Geist. Das ist so ein Schlüssel, weil es darf sich keiner schlecht fühlen, wenn er nicht genug Weisheit hat, weil er bekommt ja noch dazu. Er darf einfach Gott bitten um mehr Weisheit. Er darf einfach im Wort lesen und er bekommt noch mehr Weisheit. Es darf sich aber auch keiner noch so Erfahrene für weise halten. Keiner hat das Recht zu sagen, ich bin so weise. Denn wenn du weise bist, dann hat es wahrscheinlich der Heilige Geist dir offenbart. Und es wäre stolz zu sagen, dass die Weisheit von dir kommt. Auch alle Offenbarungen, alle Predigten, die hier vorne kommen, die kommen nicht von uns, die kommen von Gott. Und es wäre stolz und arrogant zu sagen, ich habe diese Offenbarung bekommen. Ich habe nur diese Offenbarung bekommen, weil ich meinen Schnatti im Mund gehalten habe und zugehört habe. Noch im Vers davor haben wir gelesen, dass die Sprüche uns helfen, das zu tun, was gerecht, recht und aufrichtig ist. Sie überliest man auch total leicht. Was ist denn gerecht, recht und aufrichtig? Definitiv die Frage, was würde Jesus tun? Was würde Jesus an deiner Stelle tun? Wie würde er reagieren, wenn er in dieser Situation wäre? Gerecht, recht und aufrichtig zu handeln, ist eine Entscheidung, die notwendig ist. Das funktioniert nicht einfach so. Es ist nicht in unserem Instinkt, gerecht zu handeln. Absolut nicht. Es ist nur in unserem Instinkt, für uns selbst gerecht zu handeln. Dass es für mich fair ist, dass es für mich gerecht ist. Wenn irgendwo Nachteile entstehen, fällt uns als erstes auf, wenn der Nachteil für uns ist. Es ist einfach so, wenn wir ehrlich zu uns selber sind, fällt uns der eigene Nachteil am ehesten auf. Wenn jemand anderes einen Nachteil hat, fällt dir das erstmal nicht auf. Entweder du bist sogar so gehässig, dass du sagst, Gott sei Dank habe ich mehr gekriegt als sie. Oder dein empathisches Herz sagt, jetzt habe ich mehr, aber sie nix. Was machst du dann? Sprichst du es an? Ja, nein? Es fordert eine Entscheidung, gerecht, recht und aufrichtig zu handeln. Und genau junge Menschen, weil wir sollen ja werden wie die Kinder, brauchen Erkenntnis und Besonnenheit. Das ist so ein Schlüssel und eigentlich auch schon wieder so ein richtiges Paradoxon, wenn ihr euch an diese Predigt erinnert. Und ich erkenne immer noch mehr Paradoxen hier in der Bibel. Die Bibel ist voll davon. Wir sollen jung werden und erkennen, dass wir Erkenntnis und Besonnenheit brauchen. Warum sollen wir da nicht reif werden? Nein, es ist gut, jung zu sein. Es ist gut, wie die Kinder zu werden und zu erkennen, dass ich Gott brauche. Wie viel kann Gott bewirken, wenn wir uns eingestehen, Herr, ich brauche dich. Selbst Paulus hat gesagt, in meiner Schwachheit ist Gott am allerstärksten. Ich bin gar nichts wert. Und erst wenn ich erkenne, wie schwach ich bin, desto mehr kann Gott durch mich wirken. Das ist so ein Schlüssel. Vers 5. Wer weise ist, höre auf diese Sprüche und gewinne noch an Weisheit hinzu. Wer klug ist, suche sich weisen Rat, steht in der Neues Leben. In der Schlachter steht, wer weise ist, der hört darauf und vermehrt seine Kenntnis. Und wer verständig ist, eignet sich weise Lebensführungen an. Auch hier sehen wir wieder, wer weise ist, der soll noch weiser werden. Hier steht nicht, wenn du weise bist, dann kannst du dich auf deinen Popi setzen und entspannen. Nein, da steht, wer weise ist, der soll zuhören diesen Sprüchen und soll noch mehr Weisheit dazu gewinnen. Wie cool ist es, wenn wir in jeder Situation die Weisheit Gottes haben, in jeder Lebenslage. Wenn wir in jeder Lebenslage sagen, Heiliger Geist, gib mir Weisheit, dann kann man in jeder Situation so reagieren, wie ich in diesem Gespräch mit meinem Chef. In jeder Situation hat Gott mir die Weisheit gegeben, die richtige Antwort zu sagen, die er jetzt braucht. Ich weiß es doch nicht, was sein Herz bedrückt. Ich weiß nicht, wie es in ihm aussieht, aber Gott sieht ins Herzen. Der Mensch sieht nur mit dem Auge, aber Gott sieht ins Herz, lesen wir in der Bibel. Wenn ich also Gott bitte um Weisheit, dann kann er wirken. Also eigentlich brauchen wir in jeder Lebenslage Weisheit. Auch in unserem Job. Vicky wird bestimmt manchmal in so einer Situation sein, wo irgend so ein Kind besonders nervig sein kann. Dann sagst du bestimmt auch, Herr, ich brauche jetzt Weisheit. Wie gehe ich mit diesem Schlingel um? Wie kann ich jetzt weise sein, dass das Kind keine Probleme macht, aber sich trotzdem geliebt fühlt? Du brauchst Weisheit in deinem Job. Melli vielleicht mit der Haut von Kunden, besondere Problematik. Wie kann ich weise sein, dass sie diese Probleme loskriegt? Wir brauchen in jedem Job die Weisheit, in jedem Alltag die Weisheit. Wir brauchen sie nonstop. Und wenn wir irgendwann denken, jetzt bin ich weise, dann sagt Gott, weißt du was, du brauchst noch viel mehr Weisheit dazu. Die ganze Sprüche ist voll von Weisheit. Es geht immer um Weisheit, Weisheit, Weisheit. Das heißt, wenn du weise bist, hörst du den Sprüchen zu, sagt er hier. Wer weise ist, höre auf diese Sprüche und gewinne noch mehr Weisheit hinzu. Und wer klug ist, suche sich weisen Rat. Erst wenn du dir weisen Rat suchst, macht es dich klug. Ich finde es so cool, diese Nicht, weil du den weisen Rat bekommen hast, dann bist du klug, sondern du bist klug, wenn du die Entscheidung triffst, dir den weisen Rat zu holen. Ich finde das gigantisch. Man lernt nie aus. Man ist nie am Ziel. Es ist so toll, immer weiter nach der Weisheit zu suchen. Niemals aufzuhören. Niemals zu sagen, jetzt weiß ich alles über die Bibel. Du kannst die Bibel durchlesen, lese sie nächstes Jahr nochmal und du wirst so viel Neues entdecken. Und das liebe ich an der Bibel sowieso, dass sie niemals begrenzt ist. Selbst wenn du wirklich keine Arbeit, keine Hobbys, keine Familie hast und nonstop nur die Bibel liest, von oben bis unten durch, die ganze Bibel von vorne bis hinten und auch alles in und auswendig weißt, jedes Mal wirst du was Neues entdecken. Das ist ein Versprechen. Das Wort ist lebendig. Das Wort ist lebendig. Und der Heilige Geist wird dir jedes Mal was Neues dazu geben. Und ich liebe es, dass kein Mensch der Welt sagen kann, ich bin so weise, ich habe die Weisheit mit den Löffeln gefressen, ich weiß alles. Dann wird Gott wiederkommen und sagen, weißt du was, guck mal hier zwischen den Zeilen, lies mal zwischen den Zeilen, was ich eigentlich damit meine. Und vor allem meint er ja für mich in diesem Satz vielleicht was ganz anderes, wie er für dich meint. Und das liebe ich an dem Wort. Ich liebe es. Selbst wer weise ist, der strebe es an, noch mehr Weisheit zu bekommen, sagt er hier. Und zuhören ist so wichtig. Erhöre auf diese Sprüche, das habe ich mir so richtig schnörkelig groß und fett dahin geschrieben. Wer weise ist, höre auf diese Sprüche. Vers 6. Damit er diese Sprüche, Gleichnisse, weisen Worte und Rätsel verstehen kann. Die Bibel ist voll von Gleichnissen, von weisen Worten, von Rätseln. Aber ein Rätsel kann man nur mit dem Heiligen Geist verstehen. Und auch das liebe ich, dass kein schlauer, theoretischer Mensch, der irgendwie Atheist ist, kann die Gleichnisse lesen und sagen, ach, das meint Gott damit, es geht nicht. Er kann die Gleichnisse, die Rätsel der Bibel nicht erklären, weil ihm der Heilige Geist fehlt. Die Bibel sagt, wir brauchen den Heiligen Geist, um die Bibel zu verstehen. Wir brauchen die Leuchte auf unserem Kopf, der Heilige Geist, der uns überhaupt die Buchstaben ausleuchtet, dass wir es lesen, verstehen können. Wenn du irgendwann an der Bibel in einen Punkt kommst, wo du sagst, Herr, ich verstehe diese Bibelstelle nicht, dann schüttel ich dir die Hände und sag Glückwunsch, das ist der gigantischste Moment. Weil wenn du sagst, Herr, zeig's mir, dann wird's dich umhauen. Weil dann weißt du ja sowieso, diese Erkenntnis kommt never ever von dir selber, weil du wusstest es ja nicht. Du hast es nicht verstanden. Und ich bin ganz oft in der Bibel, ich habe auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, ich sitze ganz oft vor der Bibel und denk mir, hä? Einfach nur, hä? Und dann sage ich Gott, ich verstehe es nicht, zeig's mir. Manchmal dauert's Tage, manchmal dauert's Wochen, manchmal dauert's, dann kommt irgendeine Predigt, die mir das erklärt. Manchmal dauert's, manchmal kommt's auch direkt. Aber es ist der gigantischste Moment zu sagen, Herr, ich brauche deine Weisheit. Ich verstehe es nicht, ich brauche dich. Und dann wirst du mit wow, wow, wow Augen vor der Bibel sitzen und denken, krass. Und es ist okay, die Dinge nicht zu verstehen, weil wir brauchen ja den Heiligen Geist. Wenn wir jedes Mal die Bibel aufschlagen könnten und einfach nur lesen und alles verstehen, das wäre ja langweilig. Und so funktioniert das auch nicht. Natürlich ist der Heilige Geist immer in uns und wir haben jederzeit diese Gelegenheit, mit dem Heiligen Geist zu lesen. Aber manchmal müssen wir ihn aktiv dazu einladen, so deinen Verstand ausschalten und Heiliger Geist anschalten, um zu verstehen, was da wirklich steht. Vers 7. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang zur Erkenntnis. Nur Narren verachten Weisheit und Selbstbeherrschung. In der Schlachter steht, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Die Furcht des Herrn hat immer so was Negatives im Deutschen. Dass man Angst vor Gott hat, aber wir müssen keine Angst vor Gott haben. Es geht hier um einen gesunden Respekt, um eine Ehrfurcht, um eine Anbetungshaltung im Herzen. So, wow, mir ist viel wichtiger, was du, Herr, möchtest, als ich. Was ich möchte. Eine Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang zur Erkenntnis, steht hier. Das heißt, ich brauche die Ehrfurcht vor dem Herrn. Ich brauche den Heiligen Geist, um das zu verstehen. Wenn ich hingehe und sage, ich habe die Weisheit, ich verstehe, was hier steht, bringt es mir nichts. Ich brauche die Ehrfurcht vor dem Herrn, zu verstehen, dass ich Gott brauche, zu verstehen, dass ich den Heiligen Geist brauche. Und erst dann kommt die Erkenntnis. Es ist der Anfang der Erkenntnis. Ich finde, die Sprüche sind komplett bildhaft. Ich stelle mir sofort die Innen als so eine große Wolke vor. Und da ist der Anfang. Und ganz weit da vorne ist die Erkenntnis. Ich brauche zuerst die Ehrfurcht vor dem Herrn, bevor ich überhaupt zur Erkenntnis komme. Ich brauche die Weisheit Gottes, um die Erkenntnis zu bekommen. Menschliche Erkenntnis, menschliche Weisheit ist nichts wert, absolut nichts. Und wir sehen es ja auch in der Welt, die schlausten, intelligentesten Menschen tun sich am allerschwierigsten, Gott anzunehmen. Weil sie alles verstehen wollen, weil sie alles recherchieren wollen, weil sie beweisen wollen. Weil sie nicht einfach sagen können, ich lasse mein Wissen hinten und ich glaube jetzt einfach, ich vertraue. Die wollen alle ihre Sicherheit, ihr rationales Denken nicht loslassen. Die Weisheit ist gar nichts wert, aber die Weisheit, die wir durch Gott bekommen, wenn wir zum Beispiel in den Sprüchen lesen oder in anderen Versen, oder die Weisheit, die er dir in jeder Situation geben kann, die ist die besondere Weisheit. Vor allem, weil sie Menschen errettet, weil sie Menschen erreicht, weil sie Menschen berührt, diese Weisheit. Weil das der Unterschied macht. Weil das Licht ist. Nur durch die Weisheit Gottes können wir doch Licht sein. Es ist nicht wie in so einem Science-Fiction-Film, dass jeder, der uns anguckt, wirklich dieses Leuchten sieht, wie so eine helle Wolke. Das kann ich vielleicht ein bisschen schummeln und tricksen und ziehe was ganz Helles an und oder wie die Schatulle von meinem Verlobungsring, die dann eine kleine LED-Birne drin hat und es zum Leuchten bringt. In meinem Kopf hat der Ring vielleicht geleuchtet. Ja, aber er hat nicht in Wirklichkeit geleuchtet. Er hat keine Glühbirnen innen drin. Auch wir haben keine Glühbirnen innen drin. Wir leuchten doch nicht. Aber die Menschen sehen das, was bei uns anders ist. Und durch die Weisheit Gottes, wie wir können, wie wir weise mit Menschen umgehen, wie wir Licht sein können, erst das macht uns zu Licht. Erst das berührt die Menschen und erreicht die Menschen. Und diese Weisheit könnten wir niemals selber haben. Wenn uns jemand verletzt und Gott uns die Weisheit gibt, wie wir handeln sollen, wird der Mensch sich denken, Mensch, ich habe doch gerade was ganz schön Unsensibles gesagt. Ich wollte ihm doch gerade richtig auf den Schlips treten und trotzdem reagiert er in voller Liebe. Dann doch nur aus der Weisheit Gottes. Weil Gott sagt, weißt du was, es tut dir gerade weh, aber es ist so weise, wenn du jetzt in Liebe handelst, du wirst sehen, es macht einen Unterschied. Auch nur die Weisheit Gottes wird dich deine Feinde segnen lassen. Du brauchst die Weisheit, die dir sagt, weißt du was, deine Situation scheint aussichtslos, aber segne sie. Und du wirst sehen, es wird einen Unterschied machen. Ich werde das niemals vergessen, wie ich in der 3. Klasse so einen Nebensitzer hatte. Ich wurde immer weggesetzt, weil die Lehrer mit mir nicht klarkamen und die haben mich immer überall weggesetzt, weil ich anscheinend so störend war. Haben sie mich zu einem dazugesetzt, der auch störend war. Und der war so fies zu mir. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Der hat mir alles weggenommen, alles kaputt gemacht. Der hat mich nonstop geärgert. Und ich bin jeden Tag weinend nach Hause gekommen. Und Papa hat irgendwann zu mir gesagt, segne ihn doch einfach. Komm, wir segnen ihn jetzt. Dann saß er bei mir am Bett. Wir haben ihn gesegnet im Gebet. Haben gesagt, ich segne jetzt meine Feinde. Ich segne ihn. Und ich vergebe ihm, was er mir antut. Ich segne ihn. Ungelogen, am nächsten Tag war er wie ausgewechselt. Er hat plötzlich auf mich aufgepasst, er hat sich bei mir entschuldigt, er hat die anderen von mir ferngehalten. Wenn mich jemand geärgert hat, hat er gesagt, hey, lass die Vanessa in Ruhe. Ich habe gedacht, was? Komplett anderer Mensch. Durch die Weisheit Gottes. Unsere Entscheidung und unser Wille war das bestimmt nicht, den zu segnen, aber die Weisheit Gottes hat uns daran erinnert, das steht in der Bibel, segne deine Feinde. Und es ist immer ein Versprechen. Alles, was in der Bibel steht, ist ein Versprechen. Ich glaube, wenn wir manchmal anfangen würden, jedes Wort, jedes gute Wort in der Bibel als Versprechen zu sehen, würden wir so viel mehr Früchte haben. Dann würden wir das nicht nur lesen und denken, okay, ja, glaube ich das? Ja, okay, ist Gott wirklich, mein Gott mich? Ist Gott wirklich gut? Wenn wir anfangen zu verstehen, dass es alles Versprechen sind, die wirklich für uns jeden Einzelnen zählen, die guten Versprechen, die guten Worte, wenn wir das verstehen, dass Gott genau dich meint mit diesen Worten. Ich bin bei dir. Ich halte dich, ich trage dich, ich lasse dich nie mehr alleine. Weil ich Jesus meinen Rücken zukehren musste, als er am Kreuz hing, werde ich dir meinen Rücken niemals zukehren. Du bist mein Kind, du bist gerecht, du bist treu, du bist erwünscht, du bist gesegnet, du bist gerecht. Das sind alles Versprechen. Das sind keine Überlegungen und Tagebuch von Gott und er überlegt sich's morgen anders. Nein, das sind Versprechen. Alles, was in diesem Wort steht, sind Versprechen für dich. Nimm die guten Worte und spreche es aus und sag, der Herr hat mir hier versprochen, so wie wir das vorhin gebetet haben, der Herr hat mir versprochen, ich bin gerecht, ich bin gesund, ich bin geheilt, egal wie es aussieht. Er liebt mich, er ist für mich und er gibt mir Weisheit. Er hat mir versprochen hier, es steht versprochen, wer weiß ist und zuhört. Okay, ich möchte zuhören. Oh, dann gewinne ich an Weisheit. Wow. Nur Narren verachten Weisheit, steht in dem zweiten Teil von Vers 7, haben wir gerade gehört. Es ist so interessant zu sehen, dass man sich jederzeit ja dafür entscheiden kann. Entscheide ich mich für die Ehrfurcht des Herrn und komme dann zur Erkenntnis? Oder bin ich ein Narr, der sagt, ach, ich verachte die Weisheit, ich verachte Gott als Person, ich verachte den Heiligen Geist? Das klingt so hart, so barsch, so forsch, verachten, klingt total böse. Aber manchmal sind es kleine Entscheidungen, die wir treffen und dadurch verachten wir die Weisheit. Wo wir genau wissen, die Weisheit sagt gerade was anderes, aber ich möchte jetzt anders handeln. Dann verachte ich in dem Moment ja auch die Weisheit. Wer nicht weise sein möchte und sich nicht zügeln möchte, ist ein Narr. Es ist so leicht, auf seinem Recht zu beharren. So leicht zu sagen, hey, ich will jetzt links überholen. So leicht zu sagen, hey, ich hatte Vorfahrt. Es ist so leicht, auf sein Recht zu beharren. Vor allem, wenn uns jemand wehgetan hat. Aber ich bin im Recht. Es ist so leicht. Aber es ist schwer, sich für gerechtes, rechtes und aufrichtiges Handeln zu entscheiden. Aber hier sind so viele Versprechen in den Sprüchen, wenn wir uns dafür entscheiden. Vers 8. Mein Sohn, höre auf die Zurechtweisung deines Vaters und lehne nicht ab, was deine Mutter dich lehrt. Ach, das kennen wir irgendwoher. Ehre Vater und Mutter. Und das Gigantischste, was ich daran begriffen habe, als ich dieses Mal gelesen hatte, war, Ehre Vater und Mutter kennen wir. Aber manchmal sind es ja auch die geistlichen Väter und Mütter. Natürlich sollst du deine Eltern ehren. Und vielleicht hast du überhaupt kein gutes Verhältnis zu deinen Eltern. Und dann ist es richtig schwer, deinen Eltern zu ehren. Aber es ist trotzdem deine Aufgabe, es ist dein Job. Egal, ob du im Recht bist, du musst deine Eltern ehren. Du sollst es, denn dann hast du ein Versprechen von Gott, dass du ein langes, erfülltes Leben hast. Wir sollen es tun, wir sollen unsere Eltern ehren, egal ob sie Christen sind, egal ob sie gute Eltern sind, wir sollen sie ehren. Aber wir sollen auch unsere geistlichen Eltern ehren. Denen fällt es bestimmt auch nicht immer leicht, uns zurechtzuweisen in voller Liebe. Und das Schönste, was dann kommt, ist Vers 9. Was du von ihnen lernst, ist wie eine schöne Krone für deinen Kopf und wie eine Kette für deinen Hals. Ja, die Männer wollen vielleicht keine Kette haben, aber die wollen vielleicht eine Krone haben, hä? Für jeden was dabei. Dadurch bekommst du Ehre und wirst geschmückt. Vielleicht wirst du nicht direkt geehrt hier in diesem Leben. Aber im Himmel definitiv, wenn du dich fürs Richtige entscheidest. Wenn du dich für die Weisheit entscheidest. Wenn du dich dafür entscheidest, die Ehrfurcht vor dem Herrn zu suchen, um Erkenntnis zu bekommen. Wenn du das Richtige tust, wenn du dich für gerechtes, rechtes, aufrichtiges Handeln entscheidest, wirst du Schätze im Himmel sammeln. Wie eine schöne Krone für deinen Kopf und eine Kette für deinen Hals. Und das werden die anderen sehen. Auch das wird ein Licht sein. Und jetzt kommen ein paar fiese Verse. Vers 10, die sind ganz schön böse und die sind auch ganz schön krass, finde ich. Also am Anfang dachte ich so, okay, das schreibe ich nicht ab, weil das betrifft mich ja gar nicht. Also ich will doch niemanden umbringen und so weiter. Quatsch. Aber wir gucken es uns mal genauer an. Und ich bin dazu gekommen, es dann doch aufzuschreiben. Vers 10, mein Sohn, wenn Sünder dich verführen wollen, dann gib der Versuchung nicht nach. Die Schlachter sagt, mein Sohn, wenn dich Sünder überreden wollen, so willige nicht ein. Der erste Punkt, der mir hier auffällt, ist, dass es so leicht ist, dass die Sünder uns verführen. In meinem Alltag ist es ganz klar Arbeitskollegen, die ständig über andere lästern. Manche mag das schockieren, dass es vielleicht in meinem Arbeitsumfeld vielleicht gerade so krass ist, aber ich glaube, ich habe von niemandem gehört, dass das Lästern kein Problem ist in der Arbeit. In der Welt und manchmal leider sogar in der Gemeinde reden die Menschen so leicht über andere. So leicht wird ein schlechtes Wort über andere verloren. Es ist so selten, dass jemand sagt, boah, der macht seine Arbeit ja richtig gut. Macht er einen Fehler, jeder redet darüber. Verhält er sich einmal daneben, jeder redet darüber. Ich versuche in meinem Alltag immer mehr darauf zu achten, nimmer damit zu reden. Und es ist so leicht, weil ich weiß ja, viele der Dinge stimmen. Und ich weiß, dass es mich vieles auch aufregt. Ich weiß, das stimmt. Und ich habe ja auch totale Neuigkeiten und kann auch noch was erzählen, was die Person schon wieder versemmelt hat. Und natürlich ist es total toll, dazu zu gehören und auch ein neues, interessantes Detail dazu zu geben. Und die Menschen sind ja auch so informationsscharf, so, boah, so sensationsgeil, ja, das Geil streichen wir raus, aber ihr wisst, was ich meine. Und dann ist es ja was Cooles, noch ein Detail dazu zu geben. Vielleicht betrifft es manche von euch nicht, dann könnt ihr euch glücklich schätzen. Aber ich glaube, es passiert in vielen Umfelden so, dass man ganz leicht dazu neigt, mitzureden. Und der erste Schritt ist, Mund abschließen, nichts dazu zu sagen. Ist eine Herausforderung, einfach mal nichts dazu zu sagen. Und irgendwann dann noch einen Schritt weiter zu gehen und sich für gerechtes, rechtes und aufrichtiges Handeln zu entscheiden und zu sagen, halt, das ist nicht fair, was ihr gerade sagt. Ist er gerade hier? Nein. Und selbst wenn er da wäre, dann brauchst du ihm das auch nicht an den Kopf werfen. Der weiß es bestimmt selbst. Und selbst wenn nicht, dann ist es doch okay. Schau doch auf die guten Eigenschaften. Schau doch auf das, was er kann. Vor kurzem habe ich einen Arbeitskollegen, der kam nach mir, der war ein Lehrjahr unter mir, kam jetzt zu uns in die Abteilung und der macht ähnliche Aufgaben wie ich, aber in anderen Märkten und so weiter. Und dann habe ich mit ihm gearbeitet und irgendwie hat er, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, aber auf jeden Fall hatte ich so den Drang in mir, ihm zu sagen, wie gut er seine Arbeit macht. Weil ich hatte es ein paar Tage davor mit einem anderen Arbeitskollegen darüber, wie gut und wie professionell er diese Arbeit macht. Ich finde es aber so schwierig, weil ganz oft, wenn man Komplimente macht, dann wirkt es so verblüffend. So, dann sagt manche Leute reagieren so darauf, hast du das nicht gedacht und hast du das nicht erwartet? Hättest du gedacht, ich mach's schlecht? Ach so, das überrascht dich, dass ich's gut mache? Es ist so krank in dieser Welt, andere zu loben, ohne dass die das falsch auffassen. Und ich habe mir gedacht, nee, wenn ich schon mit dem anderen darüber rede, wie gut er es macht, dann sage ich es ihm auch selbst. Dann habe ich ihm das gesagt, so, hey, nee, also das ist gar kein Zweifel, du machst deine Arbeit so gut und das sagen auch die anderen, die waren auch voll begeistert, wie du die letzten Probleme gelöst hast und das war echt, du machst es echt professionell, man merkt, du hast Ahnung von dem, was du machst und du machst es gut. Du wirkst professionell, strukturiert und hast alles im Griff. Und er dann, ach, das ist ja wie Balsam für meine Seele. Ach, tut mir das gut. Ach, danke, Vanessa. Und das war einfach eine gesunde, schöne Unterhaltung, in der er das vollkommen annehmen konnte und er bestimmt das ganze Wochenende über gegrinst hat und sich darüber gefreut hat, dass andere das sehen, was er macht. Das wertzuschätzen, das auszusprechen. Und das Gigantischste daran ist, wenn du anfängst, auf die guten Eigenschaften des anderen zu schauen, geht die Spirale genauso wie bei den negativen Eigenschaften. Wenn dich irgendwann mal eine Person nervt, wirst du noch mehr nervige Sachen an der Person entdecken. Die Spirale geht ganz schnell nach unten. Die Spirale wird irgendwann so krass, dass du nur noch über diese Person meckerst und dich nur noch darüber aufregst, wie nervig diese Person ist. Wenn du die Spirale in die andere Richtung gehst mit der Weisheit Gottes. Das Interessante ist aber, dass die Spirale nach oben geht. Du musst diese Kugel anschieben. Es ist schwierig, nach oben zu gehen. Aber die Spirale geht weiter. Es wird leichter irgendwann. Die Spirale fängt steil an und wird immer flacher, aber kommst noch weiter hoch. Und irgendwann wird es dir so leicht fallen, die guten Sachen an der Person zu sehen. Und die Liebe deckt die schlechten Sachen zu. Wenn du dich darauf konzentrierst, fang mit ein, zwei Eigenschaften einer Person an, die du total klasse findest. Schau auf diese Eigenschaften. Es sind vielleicht nur ein, zwei und es sind 20, die dich nerven, aber es wird dir helfen. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich bin so leicht beim Meckern und so leicht beim Genervtsein. Aber wenn ich anfange, wirklich die guten Sachen festzuhalten, dann fällt es mir total leicht, die anderen in voller Liebe zuzudecken und sagen, okay, so ist er halt. So ist er. So ist sie halt. Und es bringt nichts, immer darauf zu piesacken und genau in diese Wunde zu stechen und genau so piesig zu reagieren wie die Person gerade. Oder genau das immer zu kommentieren, was mich nervt. Das bringt doch absolut nichts. Meistens wissen die Menschen ja genau, welche Macken sie haben. Und ich glaube, keiner von uns ist so ein Klacks mit einem Schritt jede Macke los. Das dauert und es tut weh, seine eigenen Macken zu bearbeiten. Das zuzulassen, zu sagen, Herr, okay, ich nerv damit Menschen, ich verletze damit Menschen, hier bin ich, nimm mein Herz, heil mich, nimm das weg, hilf mir, das nimmer zu machen. Das ist ein verdammt langer Prozess und es tut weh und es fordert dich auf, zu handeln und zu den Schritt zu gehen. Das heißt, jemand, der dich nervt, wird bestimmt wissen, dass er so ist. Aber es bringt ihm doch nichts, wenn du dann auch genervt davon bist. Was ihm aber alles bringt, ist, wenn du in Weisheit, in Liebe der Person gegenüberstehst. Und wenn du anfängst, auf diese positiven Eigenschaften zu schauen, werden dir irgendwann noch viel mehr einfallen. Irgendwann wirst du an den Punkt kommen und denken, boah, krass, ja, das hat die Person voll drauf und boah, da ist sie total toll und guck mal, da hat sie schon sich voll verändert. Und ja, okay, die hat vielleicht noch das und das nervt manchmal, aber guck mal, da hat sich schon so viel getan. Und plötzlich wirst du mit einer ganz anderen Haltung der Person gegenüberstehen und wirst sie mit den Augen Gottes sehen und wirst sehen, boah, krass, Gott liebt die Person und ich sollte sie auch lieben und sie ist gut, so wie sie ist. Weil jeder seine Macken hat. Zurück zu dem Vers, mein Sohn, wenn Sünder dich verführen. Das war jetzt quasi die Perspektive, dass die Sünder in unserem Alltag die Ungläubigen sind. Aber wenn wir doch ehrlich sind, sind wir alle Sünder. Das heißt, es können uns Sünder verführen, was ja eigentlich jeder Mensch ist, außer Jesus. Jeder hat diesen Adamsfluch. Jeder macht Fehler von Geburt an. Jeder ist Sünder. Also jeder kann dich in irgendeiner Form und irgendeiner Weise verführen. Wir müssen achtsam sein, wir müssen aufpassen. Diese Gefahr kann also um jeden um uns herum lauern, dass Sünder uns verführen wollen, egal in welcher Form. Vers 11. Vielleicht sagen sie, komm doch mit uns, wir wollen uns verstecken, auf jemanden warten, den wir umbringen können. Einfach so wollen wir einen unschuldigen Menschen auflauern, steht hier. Da am Anfang steht, wir wollen uns verstecken. Jedes Lästern findet im Verborgenen statt, im Versteck. Keiner wird vorne stehen und so auf den Menschen zeigen und guck mal die. Ich meine, das ist dann schon Mobbing und das ist noch schlimmer. Aber jedes Lästern ist bei den Feigen hinter verschlossener Tür, in der Feigheit, im Versteck. Und sie sagen, komm, wir wollen uns verstecken, komm, wir lästern, komm, wir machen das. Wir warten auf jemanden, den wir umbringen können. Ich glaube, wir hier haben keine Mordgedanken und das ist gut so. Aber ich glaube, manchmal können unsere Worte auch umbringen. Können Früchte im Keim ersticken, können geistlich umbringen. Das ist krass, was unsere Worte bewirken können. Das heißt, es trifft uns leider doch diese Verse. Es sind doch wir auch gemeint. Einfach so wollen wir einem unschuldigen Menschen auflauern. Wir haben zwar gerade gesagt, jeder ist ein Sünder, aber jeder, der von uns Opfer ist, durch unsere Fehler, durch unsere Sünde, ist ja in dem Fall eine unschuldige Person. Und es ist so krass. Hier steht nicht, komm, wir wollen die Bösen umbringen. Hier steht, wir wollen die Unschuldigen umbringen. Richtig heftig, was manchmal die geistliche Welt um uns rum uns verführen möchte. Vers 12. Wir verschlingen sie, wie das Totenreich seine Opfer verschlingt. Sie stehen in der Blüte ihres Lebens und sollen doch umkommen. Welcher Schaden wir anrichten können, klingt hier vielleicht drastisch, sie ins Totenreich zu ziehen. Aber manchmal ist es passender denn je. Sie sind in der Blüte ihres Lebens. Das betont noch mehr ihre Unschuld, wie jung sie sein können und wie viel Schaden wir anrichten können mit unseren Worten, mit unserem Handeln, wenn wir uns falsch entscheiden, wenn wir einen Nachsinn und uns gegen die Weisheit entscheiden. 13, ganz verlockend. Denke nur, was für kostbare Reichtümer wir finden und mit welch großer Beute wir unsere Häuser füllen werden. Der Teufel weiß, mit was er uns locken kann. Kostbare Reichtümer, mit welch großer Beute wir das Haus füllen können. Er hat immer gute Angebote. Die sind vielleicht nicht so offensichtlich wie diese hier. Aber irgendein Eigennutz entsteht ganz oft in unserem Handeln, wenn wir uns für die falsche Seite entscheiden. Und hier steht, wir wollen unsere Häuser füllen. Das heißt, der Schaden, mit dem der Teufel dich, also das, was der Teufel dich lockt, um zu tun, ist ja immer aus Eigennutz. um dein eigenes Haus zu füllen. Dein Haus ist ja dein Leben, bildlich gesehen. Du willst also, der Teufel kommt und sagt, komm, wir wollen dieser Person schaden, damit es dir besser geht. Er sagt es nicht so offensichtlich, er verpackt es auch nicht so offensichtlich und er verpackt es auch nicht so drastisch, wie es hier steht. Er verschlingt ins Totenreich, wie es verschlingt die Opfer, wie das Totenreich Opfer verschlingt. Oder sie sollen umkommen. So krass sagt der Teufel das nicht, sonst würdest du gleich sagen, na. Nee, da falle ich nicht drauf rein. Sondern er macht es so ganz geschickt, wie er auch Jesus in der Wüste versucht hat zu versuchen. Er macht es ganz geschickt und er kommt mit Argumenten, die irgendwie schlüssig sind, die logisch sind, und er nimmt die Wahrheit, aber verdreht sie. Und er lockt immer deinen Egoismus, deinen Selbstnutz, dein innerstes, schlechtes, fleischliches Ich lockt er und weiß genau, was du dir wünschst, was du möchtest und wie leicht es doch wäre, genau das zu bekommen auf den Schaden der anderen. Das betrifft uns alle. Frage Gott, in welchen Bereichen es dich vielleicht betrifft. Aber wenn du sagst, nö, betrifft mich nicht, dann bist du wahrscheinlich einer dieser Narren, die nicht die Ehrfurcht Gottes als Priorität sehen. Das heißt, wir brauchen das alle. Jeder von uns muss fragen, Gott, wo? Wo sind genau diese Baustellen im Verborgenen? Wir haben ja auch gelesen, wir wollen uns verstecken. Der Teufel macht es so geschickt, dass wir es vielleicht auch gar nicht merken. Vers 14, komm, schließ dich uns an, wir wollen unsere Beute mit dir teilen. Schließ dich uns an. Ich weiß nicht, warum es in unserem Instinkt liegt, irgendwie dazuzugehören. Warum das menschliche Herz so sehr befriedigt, dazuzugehören, in der Gruppe dazuzugehören. Wenn irgendjemand von euch sagt, nö, ich bin absoluter Einzelgänger und mich stört es überhaupt nicht, alleine zu sein und ich will gar nicht dazugehören, dann ist es entweder total gesund und total gut und das hat Gott so hingelegt, oder da ist ein ganz anderer Schaden, weil du Angst hast, nicht wirklich dazu zu gehören. Und dann sagt dein Herz, nee, ich will gar nicht dazu gehören, aber innerlich willst du doch. Das heißt, es ist ein ganz gefährlicher Prozess, in deinem Herzen dazugehören zu wollen. Egal wo es ist. Und es kann so schnell ungesund werden. Aber vor allem, wenn es jetzt Menschen sind in unserem Umfeld oder Mächte, die uns dazu verführen wollen, das Schlechte zu tun, sagt Salomo hier ganz klar, beziehungsweise Gottes Weisheit durch Salomo, schließ dich diesen Leuten nicht an. Und die größte Lüge ist, wir wollen unsere Beute mit dir teilen. Der Teufel teilt nicht. Der Teufel sagt, was, du möchtest ein erfolgreicher Star werden? Dann verkauf mir deine Seele. Ich werde dir so viel Ruhm geben, ich werde dir alles geben, was du willst, ich will nur deine Seele. Und dann denkst du dir, meine Seele ist doch gar nicht so wichtig, ach, die gebe ich ihm. Ist schon okay, dafür kann ich alles haben, was ich will. Und nach ein paar Jahren sagt er, prop, ich lass dich fallen wie eine heiße Kartoffel. Mein Zug ist erreicht. Du hast alles, was ich dir versprochen habe. Jetzt tschüss. Und dann stehst du da. Und so ist der Teufel durch und durch. Er teilt nichts mit dir, was ihr euch ergattert. Vers 15. Geh nicht mit ihnen, mein Sohn. Da ist sogar ein Ausrufezeichen in dein neues Leben. Halte dich von ihnen fern. Ich war irgendwann in meinem Leben auch an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss mich fernhalten von all den weltlichen Freunden, die mir schaden. Von all den weltlichen Freunden, die falsche Wünsche in mein Herz legen. Die mir sagen, es ist gut, dazu zu gehören. Endlich dazu zu gehören. Dein Leben lang wurdest du gemobbt, jetzt hast du endlich Freunde, gehörst dazu. Aber irgendwann wusste ich, ich muss mich davon fernhalten. Ich muss mich von der Versuchung fernhalten, die falschen Dinge zu tun. Halte dich fern. Es ist immer besser, man hält sich von solchen Menschen fern. Dann gehört man vielleicht nicht dazu. Und vielleicht, auch wenn du dann in deiner Abteilung dich dazu entscheidest, auch noch Gutes über die Leute zu reden, über die gerade gelästert wirst. Ich glaube, keiner sagt, boah, krass, cool, dass du das machst. Der sagt dann, hä, was stimmt mit dir nicht? Wir lästern gerade, läster mit. Aber es ist okay, dann nicht mehr dazu zu gehören. Weil den Preis werden sie tragen. Den Preis werden wir auch tragen, wenn wir uns fürs Richtige entscheiden. Den guten Preis, die Krone, die Kette. Vers 16, sie sind schnell dabei, etwas Böses zu begehen und Blut zu vergießen. Sie sind schnell dabei, die haben keine Moral, die denken auch nicht groß darüber nach, was sie tun. Sie sind schnell dabei, halt dich von diesen Menschen fern, sagt die Bibel. Vers 17, es ist sinnlos, ein Netz mit Körnern bestreut vor den Augen der Vögel auszuspannen. Sie sehen es und fliegen davon. Das war einer dieser Momente, wo ich da saß, so, hä? Sei froh, wenn du jetzt nicht hä denkst, aber was haben jetzt die Vögel mit den Körnern da zu tun und ein Netz und hä? Da saß ich tagelang mit einem hä. Und dann habe ich da auch nicht mehr weitergeschrieben, weil ich gesagt habe, hä, Gott, hä? Ja, ich bin ehrlich mit euch. Und gestern Abend sitze ich da und denke mir, immer noch hä, Gott zeig's mir. Und plötzlich hat's Klick gemacht. Es ist sinnlos, ein Netz mit Körnern bestreut vor den Augen der Vögel auszuspannen. Ich glaube, das würde keiner tun, ein Netz dahin spannen, Körner drauf zu tun. Es ist so ein schönes Bild. Jeder wird sich denken, nee, also so blöd sind nicht mal Vögel. Die würden das checken, selbst Vögel. Aber wenn wir jetzt nochmal all die Verse lesen, was für blöde Sachen diese Menschen tun, sehen sie nicht, dass sie ihr eigenes Grab schaufeln. Und genau das steht hier. Es bringt nichts. Es ist sinnlos, ein Netz mit Körnern bestreut vor den Augen der Vögel aufzuspannen. Sie sehen es und fliegen davon. Vers 18. Doch diese Menschen legen sich selbst einen Hinterhalt. Sie setzen ihr eigenes Leben aufs Spiel. Hätte ich vielleicht vor lauter Hä-Fragen einfach mal weitergelesen, hätte es vielleicht gleich Klick gemacht. Kann schon sein, ja? Manchmal lohnt es sich, weiterzulesen. Selbst wenn Vögel darauf nicht reinfallen. Diese Menschen sehen es nicht. Und der Teufel merkt es auch nicht, wie blöd er ist. Im Endeffekt tricksen diese Menschen sich selbst aus. Sie schaden sich unfassbar damit, dass sie so sind, wie sie sind. Dass sie nur Böses im Blick haben. Sie setzen ihr eigenes Leben aufs Spiel. Vers 19, genau das ist das Schicksal derjenigen, die auf fremden Gewinn aus sind. Am Ende verlieren sie dadurch ihr Leben. Der fremde Gewinn ist ganz interessant. Denn Gewinn bekommst du ja nur, wenn du ihn dir verdient hast. Du wirst die Zielmedaille nur bekommen, wenn du selbst den Lauf gelaufen bist und selbst durch die Ziellinie gerannt bist. Du kannst auch am Ziel stehen und jemandem anderen die Medaille wegnehmen. Das ist genau der fremde Gewinn. Du hast die Medaille vielleicht, du hast den Gewinn, aber verdient hast du es nicht. Du bist nicht diesen Weg gegangen und hast diese Medaille dir verdient. Du hast ihn dir nicht erkämpft. Und genauso ist es in unserem Leben. Alles, was wir bekommen, alles, was wir in unserem Leben bekommen, ist allein aus Gunst, aus Gnade Gottes. Und das haben wir uns erkämpft durch Glauben, durch was auch immer alles. Und alles, was wir in unserem Leben erreichen, ist mit Tränen gesät. Ohne Ende mit Tränen gesät, mit Kampf, mit immer wieder durch. Brechen und glauben und hoffen, beten, immer wieder fest dran halten, kriegen wir diese Früchte, diesen Gewinn. Den haben wir uns selbst verdient. Aber wenn den dir jemand rauben will, der hat's nicht verdient. Und auch den Siegespreis, von dem Paulus spricht, auch den verdienen wir uns, weil wir den guten Kampf des Glaubens leben, weil wir den guten Weg gehen, den schmalen Weg, der steinige Weg, weil wir uns das erkaufen, weil wir uns das erkämpfen. Deswegen haben wir diesen Gewinn verdient am Ende. Jemand, der sich immer fürs Falsche entscheidet und sich gegen Gott entscheidet, der wird diesen Gewinn nicht bekommen. Aber diese bösen Menschen sind immer auf fremden Gewinn aus. Ist ja auch viel leichter zu sagen, hey, gib mir mal die Medaille, ha, ich bin auch 20 Kilometer gerannt. Oder sogar einen ganzen Marathon über 40. Dann kannst du überall sagen, oh, ich habe eine Medaille. Aber die hast du nicht verdient, die ist nicht echt, die ist nicht richtig. Die Frucht von Habgier und Neid und den Wunsch, das zu haben, was andere haben, den Wunsch, anderen zu schaden, führt zum Tod in jeder Form. Am Ende verlieren sie dadurch ihr Leben. Tod muss nicht unbedingt heißen, dass sie dann umfallen. Es können auch gewisse Dinge in ihrem Leben absterben im Geistlichen. Sie werden ein verbittertes Herz haben. Dann wird's wieder ein bisschen schöner. Vers 20. Die Weisheit ruft draußen laut, das ist die Schlachterübersetzung, wobei, ja genau, öffentlich lässt sie ihre Stimme hören. Die Neues Leben sagt, die Weisheit ruft laut auf den Straßen und auf den Plätzen erhebt sie ihre Stimme. Das ist die erste Personifikation, die wir lesen. Für alle, die vielleicht nicht auf Anhieb wissen, was eine Personifikation ist, ist eigentlich ganz einfach. Leute, die Sachen schreiben, Gedichte oder Bücher oder Romane, was auch immer, oder einfach Worte in Schrift verpacken, können eine Personifikation nutzen, indem sie irgendetwas nutzen, was nicht ein menschliches Handeln hat, und sagen, das macht das. Die Weisheit ruft. Ist die Weisheit eine Person? Für uns geistlich ja. Aber die Weisheit selbst kann doch nicht rufen. Hat die einen Mund? Kann die schreien? Kann die Wurm machen? Die Weisheit ruft draußen laut. Die Weisheit ruft laut auf den Straßen. Öffentlich lässt sie ihre Stimme hören. Welche Stimme? Das ist eine Personifikation. Und auch im nächsten Vers lesen wir, auf den Plätzen, im ärgsten Straßenlärm, schreit sie an den Pforten der Stadttore. An den Pforten der Stadttore hält sie ihre Reden. Auch hier wieder eine Personifikation. Die Weisheit schreit. Die Weisheit hält ihre Reden. Da bleibt man kurz mal stehen, denkt sich, hä? Eine Personifikation, krass. Vielleicht hast du jetzt nicht das Wort in deinem Kopf gehabt, als du das gelesen hast, aber es ist trotzdem interessant, wie Salomo das schreibt. Und das Interessante ist, dass sie wirklich laut ruft. Wir hören sie nicht immer laut rufen, weil wir nicht hinhören. Aber Salomo sagt in Sprüche, wenn du weise bist, wenn du klug bist, hörst du hin. Die Weisheit ruft, und zwar sie ruft an Plätzen. Gemeint sind hier Plätze in der Stadt, an denen mehrere Straßen zusammenkommen. Das heißt, es sind Kreuzungen auf irgendeine Art und Weise, und man muss sich entscheiden, welchen Weg wähle ich jetzt. Das heißt, jedes Mal, wenn du vor einer Entscheidung stehst, ruft die Weisheit, hey, hier, ich weiß es, vertrau auf mich, hör auf mich. Die Weisheit ruft, Jesus klopft an. Und du stehst an diesen Plätzen oder auch, wie wir in Vers 21 gerade gelesen haben, an den Pforten der Stadttore hält sie ihre Reden. An den Pforten der Stadttore. An den Pforten, das sind Wege, Eingänge, Türen, Tore, Stadttore. Auch hier musst du dich entscheiden, wo gehst du hin. Das sind Scheidewege, wo du dich entscheidest, welchen Weg werde ich wählen. Egal, ob du gerade kommst oder gehst, dort klopft die Weisheit an und sagt dir jedes Mal, du hast die Chance, mir zuzuhören. Und die Pforte ist auch die Pforte deines Herzens, wo die Weisheit anklopft und schreit, hey, hör auf mich, vertrau mir. Und dann kommt diese Rede der Weisheit. Die lesen wir jetzt, Vers 22. Hier lese ich wieder aus der Schlachter. Wie lange wollt ihr Unverständigen den Unverstand lieben und ihr Spötter Lust am Spotten haben und ihr Toren Erkenntnis hassen? Wie soll man sich gegen etwas entscheiden, was man liebt? Wie soll man sich gegen etwas entscheiden, an dem man Lust hat? Ich habe mir genau diese Worte total markiert. Die Unverständigen lieben den Unverstand. Das Lieben habe ich markiert, habe ich mir angekritzelt. Ihr Spötter Lust am Spotten und ihr Toren Erkenntnis hassen. Wie soll man sich für etwas entscheiden, was man hasst? Und auch hier sind es Verse, wo ich ganz oft drüber lese und denke mir, naja, ich bin ja kein Unverständiger, mich trifft's nicht. Aber wir wissen, wir sind alle irgendwo Unverständige. Und irgendwo lieben wir ja doch den Unverstand. Das ist ja auch leichter und das ist witziger und spaßiger, den weichen Weg zu gehen, den bequemen Weg zu gehen, den alle gehen. Aber wir wissen, wenn wir gegen die Richtung schwimmen, dann kommen wir zur Quelle, wo das Wasser sauber ist. Wenn wir den Fischen einfach folgen, oh, ist easy peasy und einfach schwimmen. Und wenn man mit dem Strom geht, muss man manchmal nicht mal schwimmen, kann man sich einfach treiben lassen und es ist so leicht und so toll. Aber sich für das rechte, gerechte und aufrichtige Handeln zu entscheiden, fordert Tribut, fordert eine Herausforderung, fordert deine Entscheidung. Und manchmal sind wir auch diese Unverständigen, die den Unverstand lieben. Wo wir wie so kleine Krümelmonster, und im Geist sind wir, glaube ich, ganz oft dieses kleine Kind an der Kasse, über die wir uns alle aufregen. Ach, hat die ihr Kind gar nicht gut erzogen. Das Kind liegt auf dem Boden und schreit, ich will das Überraschungsei. Und du denkst so, zum Glück habe ich keine Kinder. Oder ach, mein Kind wird sowas nicht machen. Ja, aber wir sind manchmal diese Kinder, wo wir zu Gott sagen, aber ich will doch. Mein Herz will, mein Fleisch will. Ah. Wir lieben manchmal den Unverstand. Und wir haben manchmal Lust zu spotten. Wir sind manchmal total easy peasy gehässig. Und ihr Toren, wie lang wollt ihr noch die Erkenntnis hassen? Die Neues Leben sagt in diesem Vers, ihr Unerfahrenen, wie lange wollt ihr noch so unerfahren sein? Wie lange wollt ihr noch Spötter noch spotten und ihr Narren euch der Erkenntnis verschließen? Manchmal ist es auch wirklich ein Verschließen, dass wir hören, ja, ich weiß, aber nee, ich will nicht. Und dann sagt der Vers 23, kehrt um zu meiner Zurechtweisung. Siehe, ich will euch meinen Geist hervorströmen lassen. Das geht runter. Das geht runter wie Butter, das tut gut. Aber das Interessante daran ist ja, wenn hier steht, ich will euch meinen Geist geben, dann kann das ja wohl kaum an die ganzen Ungläubigen gemeint sein. Ach, ihr Ungläubigen, ihr wollt das und das und kehrt um zu meiner Zurechtweisung. Nee, es betrifft uns, wir müssen immer wieder umkehren. Und dann will er uns seinen Geist geben. Mit dem Geist wird ihr die Weisheit verstehen, die Weisheit haben. Und hier steht, kehrt um, es ist also noch nicht zu spät, da ist noch Hoffnung, es ist Möglichkeit zur Umkehr. Und diese Möglichkeit haben wir täglich und die brauchen wir täglich. Jeden Tag aufs Neue entscheiden. Diese Spirale nach oben muss man die Kugel schieben, 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 schieben. Nach unten musst du die Kugel nur antipsen und die rollt. Ganz easy, mit dem Strom schwimmen. Aber gegen den Strom zu schwimmen ist nie leicht. Neues Leben sagt, hört auf das, was ich euch sage. Dann will ich den Geist der Weisheit über euch ausgießen. Boah, da kriege ich Gänsehaut. Und schon wieder habe ich so ein Bild. Ich habe hier ganz viele Zeichnungen, Bilder. Wenn ihr wollt, könnt ihr es euch mal angucken. Aber ist auch nicht so interessant. Aber für mich, ich liebe das so bildhaft. Auch so habe ich für die Uni gelernt. Ich habe immer Zeichnungen, Skizzen gemacht. Und da habe ich so einen kleinen Krug gemalt, wie da so das Öl rausfließt. Und in dem Fließen steht Ausgießen. Jesus möchte dir den Geist der Weisheit übergießen. Er möchte, dass du die Weisheit hast, wenn du umkehrst. Wenn du sagst, ja, ich nehme deine Zurechtweisung an. Ich will, ja, ich will. Und die zweite Hälfte des Verses sagt, ich will euch meine Worte verkünden. Ich will meine Gedanken mit euch teilen, sagt die Neues Leben. Ich will euch meine Worte verkünden. Er will dir die Weisheit geben. Vers 24. Ich habe euch gerufen, aber ihr seid nicht gekommen. Ich kam euch entgegen, aber ihr habt mich nicht beachtet. Weiter, ihr habt meinen Rat verachtet und meine Ermahnungen zurückgewiesen. Deshalb will ich lachen, wenn es euch schlecht geht. Ich will euch verhöhnen, wenn das Unglück euch trifft, wenn es euch überrascht wie ein Unwetter und es wie ein Sturm über euch hereinbricht, wenn Angst und Sorgen euch überwältigen. Dann werden sie rufen und ich werde nicht antworten. Sie werden mich suchen und mich nicht finden. Denn sie hassen die Erkenntnis und haben keine Ehrfurcht vor dem Herrn. Sie wollen meinen Rat nicht und hören nicht auf meine Ermahnungen. So sollen sie die Früchte ihres Handelns ernten und sie müssen mit ihren eigenen Ratschlägen leben. Hier geht's wieder um diese schlechten Menschen am Anfang, die uns verführen wollen, die uns Schlechtes wollen, die Erkenntnis Gottes gar nicht wollen. Weil sie sich von mir abwenden, Vers 32, kommen die Unerfahrenen um und weil sie sich so sicher fühlen, stürzen sie ins Verderben. Ganz schön harte Worte. Und ich lese es und Gott sagt mir direkt, mein Kind, ich liebe dich, dreh diese Worte für dich um. Ich, Vers 24, ich habe euch gerufen, aber ihr seid nicht gekommen. Gott hat dich gerufen, aber du bist gekommen. Ich kam dir entgegen, aber ihr habt mich nicht beachtet. Du hast ihn beachtet. Dich trifft genau das Gegenteil. Ihr habt meinen Rat verachtet und meine Ermahnungen zurechtgewiesen. Hier geht's gar nicht darum, dass wir manchmal stur und bockig sind, sondern dass wir ihm grundsätzlich Ja zu Gott gesagt haben. Und das haben wir. Das heißt, uns trifft die andere Seite. Deshalb will ich lachen, wenn es euch schlecht geht. Uns wird's nicht schlecht gehen, weil wir haben uns für das Richtige entschieden. Uns muss er nicht verhöhnen, wenn das Unglück uns trifft, weil das Unglück wird uns nicht treffen. Und wenn, jetzt weiß ich auch, warum Gott mir das heute Morgen gezeigt hat mit dem Lobpreislied, wenn uns das Unglück trifft, dann ist es doch auch okay, weil Gott es zum Besten wendet. Weil der Teufel es dir zurückerstatten muss und weil Gott so, so gut ist. Das Unglück wird dich also nicht überschatten wie ein Unwetter oder wie ein Sturm, der über dich hereinbricht. Und Angst und Sorgen werden euch auch nicht überwältigen, weil du hast dich für Gott entschieden. Dann werden sie rufen und ich werde nicht antworten. Sie werden mich suchen und mich nicht finden. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich daran denke, was Jesus gesagt hat. Wenn ihr mich ruft, ich bin da. Wenn ihr mich sucht, ihr werdet mich finden. Wer sucht, der wird finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Das hat Jesus uns versprochen. Und dann kriege ich Gänsehaut und denke mir, ja, danke Gott, danke, dass ich dich kennen darf. Danke, dass ich die Wahrheit kennen darf. Danke, dass ich deine Weisheit habe, zu verstehen, dass mich dieses Schlechte nicht trifft, sondern dass es Gute mich trifft. Und es ist richtig gut. Denn sie hassen die Erkenntnis und haben keine Ehrfurcht vor dem Herrn. Wir haben uns für diese Ehrfurcht entschieden, denn wir wollen noch mehr Weisheit. Sie wollen meinen Rat nicht und hören nicht auf meine Ermahnungen. Doch das tun wir. Das sollten wir. Und wenn wir es mal nicht tun, dann sind wir trotzdem in diesem Gerechten. In dem neuen Bund. Und dann ist es okay. Sie sollen die Früchte ihres Handelns ernten und sie müssen mit ihren eigenen Ratschlägen leben. Das haben wir vorhin gehört, dass sie sich die Körner dahinlegen, die Vögel das checken und nicht kommen. Aber diese Menschen und diese Geister und diese Mächte legen sich diese eigenen Fallen. Die müssen mit ihren eigenen Ratschlägen leben. Sie geben dir einen Ratschlag, dass du das und das machen sollst, aber sie schaden sich damit ja selbst. Sie schießen sich ins eigene Knie. Und Gott ist genau anders. Er sagt dir ein Versprechen. Wenn du dich für das gerechte, rechte, aufrichtige Handeln entscheidest, verspreche ich dir so viel. Weil es sich lohnt, sich für das Richtige zu entscheiden. Weil es sich lohnt, den steinigen Weg zu gehen. Und wieder Vers 32. Weil sie sich von mir abwenden, kommen die Unerfahrenen um. Und weil sie sich so sicher fühlen, stürzen sie sich ins Verderben. Wir können so entspannt sein. Zum einen, weil es uns nicht trifft und zum anderen, weil wir wissen, selbst wenn die so sind, wie sie sind, wir können sie nicht verändern. Wir können natürlich versuchen, die guten Samen zu sehen und Licht zu sein und sich wirklich bewusst dafür zu entscheiden, das Richtige zu tun und manchmal auch diese Leute zurechtzuweisen und zu sagen, hier halt, es ist nicht richtig, über die Person zu reden. Und dafür brauchen wir sowieso Weisheit, ob es gerade dran ist oder ob wir uns da auch ein Eigentor schießen. Aber wenn sie sich immer noch fürs Falsche entscheiden, ist es ihre eigene Entscheidung. Und dann der Vers 33, der letzte Vers. Doch wer auf mich hört, wird ohne Angst in Frieden und Sicherheit leben. Wer aber auf mich hört, der wird sicher wohnen. Er kann ohne Sorge sein und muss kein Unheil fürchten. Kein einziges Unheil. Kein kleines, kein mittelgroßes, kein ganz großes. Kein Riesenunglück. Und wenn Corona dich mit Koma ins Bett haut, dann lässt sich wieder auferstehen und wie ein junger Hüpfer wieder rumhüpfen. Amen. All diese Fehler, es ist so gigantisch, diese Fehler, die da aufgelistet sind, führen zu Folgen. Und die schlimmste Folge ist, dass hier steht, denn werden sie rufen und ich werde nicht antworten. Sie werden mich suchen und mich nicht finden. All diese Fehler führen zu krassen Folgen und noch schlimmeren Strafen. Aber wir sind frei davon, weil wir uns für das Richtige entschieden haben, weil wir uns für die Ehrfurcht vor dem Herrn entschieden haben, weil wir die Weisheit wollen. Herr, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Weisheit. Ich danke, dass deine Weisheit gar kein Ende hat, dass sie unendlich ist, dass wir immer mehr und immer mehr an Weisheit dazu gewinnen können, dass wir niemals, wirklich niemals an den Punkt kommen, wo wir sagen, wir haben alles verstanden. Und wenn wir an diesem Punkt sind, dann stehen wir wahrscheinlich im Himmel. Aber hier auf dieser Erde werden wir niemals das Endstadium der Weisheit erreichen. Und dafür danke ich dir, Herr, dass du das alles so begrenzt hast, aber dass wir immer mehr Weisheit bekommen dürfen, dass wir anklopfen und du uns auftust, dass wir dich suchen dürfen und wir dich finden können, dass wir im Lobpreis stehen können und sagen können, Herr, ich will mehr von dir und du kommst wirklich und gibst uns mehr, weil du in unseren Herzen thronst, weil du in unseren Herzen wohnst. Ich danke dir, Herr, dass du den Vorhang zerrissen hast, dass die ganze Weisheit in Person in unserem Herzen leben kann, dass wir jederzeit in unserem Herzen anklopfen können und sagen, Heiliger Geist, gib mir die Weisheit, die ich gerade brauche. Ich danke dir, dass du jeden Einzelnen in seinem Alltag genau an diese Worte erinnerst, dass du sie daran erinnerst, dass sie die Weisheit von dir haben können in jeder Situation, dass du uns allen jedes Mal daran erinnerst, dass wir dich fragen können, dass du auf den Straßen, an den Pforten, an den Stadttoren überall rufst und wir nur zuhören müssen. Ich danke, dass du uns genau daran erinnerst, in jeder Situation, dass wir uns für die Weisheit entscheiden, dass wir uns für die Ehrfurcht vor dem Herrn entscheiden, dass wir das Richtige tun und wenn es auch noch so schwer ist und wir vielleicht auch nicht immer Beifall bekommen und es ein harter Weg ist, dann wollen wir diesen Weg gehen, weil es sich lohnt. Und auch Paulus hatte kein einfaches Leben. Keiner, der irgendwelche großen, krassen Sachen mit dir erlebt hat, hat vor den Menschen totale Gunst gehabt. Aber wir haben durch dich Gunst. Aber ich danke dir, dass auch wenn es nicht immer leicht ist, dass es sich immer lohnt, sich für das Richtige zu entscheiden, für deine Weisheit zu entscheiden, dass es sich immer lohnt. Und ich danke, dass du uns alle belohnst dafür, dass wir das Richtige tun wollen, dass du uns in irgendeiner Form belohnst, nicht in der, wie wir es uns wünschen, sondern in der, wie wir es verdient haben. Und ich danke dir, dass wir alle den guten Kampf gehen, dass wir den guten Weg gehen, bis wir zum Siegeskranz kommen. Und ich danke dir einfach für deine Weisheit. Ich danke, dass du die Weisheit bist, dass du die Lösung bist, dass du die Antwort bist auf alles. Und ich danke dir, dass du die Intelligenz in Person bist, dass wir so begrenzt sind, dass wir jedes Mal verstehen, dass wir dich brauchen, Herr. Und ich danke, dass du uns genau das gibst, was wir brauchen. Jede Weisheit, die wir brauchen, jede Einsicht, die wir brauchen, dafür danke ich dir, Herr. Amen.